Eieieiei, Benjamin, Tesla-Robotaxis kommen jetzt doch, und zwar dieses Jahr schon, beziehungsweise sie werden vorgestellt. Elon Musk hat gesagt, am 8. August werden Robotaxis vorgestellt und ich bin schon gespannt. Die Aktie hat eher so ein bisschen verhalten reagiert. Hast du das mitbekommen?
Ja, und ich dachte mir so, das ist jetzt so eine Art Ausweg-News, die man nochmal produziert, weil der Aktienkurs ja auch nochmal die letzte Woche nach den schlechten Auslieferungszahlen dann irgendwie so gefallen ist. Vielleicht wollte man dann einfach nochmal so eine kleine Sensation schaffen. Aber hat ja doch funktioniert. Aktienkurs jetzt wieder über $170, 3% im Plus nach der Ankündigung. Und ja, ich gehe davon aus, wir werden keine Robotaxis sehen.
Also ich fand das auch ganz lustig, weil irgendwie ging ja das Gerücht rum, dass das Model 2 nicht gebaut wird, aus, weiß ich nicht, Kostengründen. Und dann hat das auch irgendwie Elon Musk erreicht und er hat dann auf X-Twitter irgendwie geschrieben, es ist eine Lüge. Und dann hat er irgendwie auch noch gesagt, dass die Nachrichtenagentur, die das irgendwie gepostet hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, sowieso stirbt. Und dann hat er so hinterhergeschossen.
Oder so.
Dann hat er so ein bisschen beleidigt noch so einen Tweet hinterhergeschossen. Robotaxis 8.8. Also, irgendwie kam das, war in der Kombination hat das ein bisschen sich spannend angefühlt. Ich weiß nicht, also ich muss vielleicht auch nochmal in diese Tesla-Bubble auf X reingehen. Ich habe da letztens nochmal reingeschaut. Die sind alle immer noch, die ich vor ein paar Jahren verfolgt habe, immer noch alle sehr optimistisch, was die Robotaxis angeht. Ich glaube, die sind auch irgendwie 1,4 Milliarden Kilometer jetzt im Autopilot gefahren. Also Kilometer haben die jetzt irgendwie schon zurückgelegt, ist natürlich schon eine Menge. Wenn das jetzt auch noch funktionieren sollte, dass die Dinger von selbst auf der Straße fahren, dann könnte es gut, dann würde es mich freuen für Tesla und alle Aktionäre. Aber mal sehen, ich bin mal gespannt auf das Event, weil es soll ja nicht so ein richtiges Auto werden, es soll wohl eher so eine Art Minivan werden, habe ich gelesen, weil auch schon mal diese Boring Company von Elon Musk, die Tunnel bohrt, mal vor ein paar Jahren einen Entwurf vorgestellt hat von so einem selbstfahrenden Autos für die Tunnel, was eher so ein bisschen aussah wie so ein Minivan für so, also so ein kleiner Bus praktisch.
Weißt du, was ich glaube? Der wird einfach einen Minivan vorstellen, der elektrisch fährt und der Robotaxi heißt, der aber nicht autonom fahren kann. Also ich muss ja hier meiner Ehre als Tesla-Hater natürlich alle Ehre machen. Also sehr beeindruckende Leistung an sich. Tesla, Elektroauto, super cool. Und ich glaube auch im autonomen Fahren können die was, definitiv. Also wie gesagt, ich würde mir, wenn Geld jetzt auch keine Rolle spielen würde, würde ich mir auch, glaube ich, aktuell eher einen Tesla holen als viele andere Autos. Aber, wobei ich finde die Audi-Leasing-Angebote sehr attraktiv aktuell.
Ja, da gibt es gerade Leasing-Wochen, habe ich auch gesehen.
Man muss sagen, da habe ich mich dann auch noch mal ein bisschen mehr informiert, wie es denn aktuell so der Stand des autonomen Fahrens ist. Und die meisten autonom fahrenden Autos fahren nicht mehr autonom, beziehungsweise dürfen gar nicht mehr fahren. Zum Beispiel Cruise, glaube ich, darf in den USA ja nicht mehr fahren, nachdem irgendwie ein Passant überfahren wurde und ich glaube so 20 Meter über den Boden, darüber haben wir auch, glaube ich, nochmal geredet, so über den Boden gezogen wurde und dann das Auto erst stoppte. Ich glaube, Ford hat sogar mit Argo AI aufgehört, autonom fahrende Autos zu erforschen. Also der Stand der Nation ist wirklich sehr schlecht. Waymo ist irgendwie das Einzige, wo man irgendwie noch hört, dass es fährt, aber ich glaube, es ist so echt noch in den Kinderschuhen. Also es ist viel schwieriger anscheinend ein Auto in den Straßenverkehr einzufügen, das sich irgendwie an diese Regeln hält und so und da keinen Mist baut, im Vergleich zu einfach irgendwie einem Chatbot, der dir einfach immer ein paar Absätze da rausdrückt, wie ChatGPT zu entwickeln. Also ich glaube auch, das Problem ist einfach, das Schadenspotenzial von so einem Auto ist einfach zu hoch und deswegen erwartet man mindestens 10-fache Sicherheit im Vergleich zu einem menschlichen Fahrer. Wahrscheinlich so realistisch gesehen sind die so schon jetzt zuverlässiger als menschliche Fahrer, aber naja.
Die bauen einfach andere Unfälle. So. Ich meine, das mit dem, dass das 20 Meter beim Boden hinterhergezogen wird, das wird ja beim Menschen nicht passieren. Dafür wird ein Mensch irgendwelchen anderen dummen Fehler machen, den ein Roboter-Taxi nie machen würde. Und deswegen, glaube ich, ist da auch so eine gewisse Skepsis da, wenn man dann so bei sowas denkt, ach Gott, das hat ja überhaupt noch gar nichts drauf.
Ja, und ich glaube, da muss man auch einfach sagen, dass könnte sich echt noch ziehen, also vielleicht sehen wir auch noch 2025 keine Robotaxis oder also auch kein Waymo oder sonst was. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da noch etwas länger unterwegs sind, analog fahrend. Vielleicht sogar bis 2030, also ich könnte mir vorstellen, dass erst so die 30er die Zeit der autonom fahrenden Autos werden. Und wir vorher sehr viel Teilautonomisierung sehen, was ja zum Teil jetzt auch schon kommt. Aber bleibt spannend. Wir wollen ja mal Tesla nicht verteufeln. Wenn 8. August was kommt, dann bin ich sehr gespannt und ich hoffe natürlich, dass es echt ein perfekt autonom fahrendes Auto wird. Und ich verliere gerne meine Wette dann und meinetwegen soll dann Tesla auf $1.000 oder so schießen, weil das wäre natürlich für die Menschheit ein Riesengewinn.
Ja, das stimmt. Wir warten mal ab. Es bleibt also spannend. Was wir auch noch diese Woche zu besprechen haben, ist einmal Inflation. Wir sprechen nachher auch noch über China und den Flugzeugmarkt, über Meta, über Amazon und dann Aktie der Woche. Diese Woche Chipotle Mexican Grill. Analyse ist in den Shownotes. Da gerne schon mal reinschauen oder am Ende des Podcastes. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der Inflation. Die, wer an der Börse sich ein bisschen umgeschaut hat die Woche, war tatsächlich nicht so gut, denn die Inflation war höher als erwartet in den USA, 3,5%, Kerninflation, also erwartet wurden 3,4% im März, Kerninflation lag bei 3,8% und das reiht sich so ein bisschen in die Vormonate ein, wo es ja auch schon immer ein bisschen drüber war und das Thema Zinssenkungen schiebt sich immer mehr zum Ende des Jahres irgendwie hin. Jetzt habe ich gesehen, beim FedWatch-Tool Benjamin sind wir sogar schon nur noch bei irgendwie 24%, die davon ausgehen, dass im Juni Zinssenkungen kommen. Ich frage mich mittlerweile, ob wir nicht vielleicht sogar am Ende dieses Jahr noch gar keine Zinssenkungen sehen werden.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr krasser Plot-Twist. Also ich habe auch mich durch das FedWatch-Tool mal gearbeitet und geguckt, wie es mit um die Zinssenkungen denn aussieht. Also es ist noch so eine 50-50-Chance für den Juli. Also so eigentlich war ja Juni schon etwas, wo viele dachten, dass es kommen wird. Dann September ist schon relativ, ja, sehr, sehr pro Zinssenkung. Und ja, die zweite Senkung, aber die ist gar nicht mehr so gewiss. Also die könnte vielleicht noch im Dezember stehen, noch so die Quoten, dass es noch eine zweite Senkung gibt. Ich glaube, wir müssen uns echt dieses Jahr damit anfreunden, dass es wahrscheinlich nur noch eine Senkung geben würde. Hoffen wir es mal. Ich glaube aber, die in Europa, die werden wir sehen. Also da bin ich mir irgendwie, da hört man ja auch ganz andere Stimmen von der EZB. So, es hört sich sehr bullisch an, irgendwie so, ja, wir werden die Zinsen auf jeden Fall senken. Und ich glaube echt, in Europa werden wir die Zinssenkung sehen. Was natürlich grundsätzlich so ein kleiner Edge sein könnte für Europa, weil wenn die Zinsen ja sinken und Europa sagt, wir sind da confident, dass wir das schon früher machen können und die Inflation hier auch so ein bisschen besser abgekühlt ist, dann bedeutet das ja auch, Europa kann schneller wieder in so einen Boom reinkommen.
Der Europa-Aktienboom.
Ja, es könnte natürlich dazu führen, wenn es wirtschaftlich auch einen Boom gibt, oder die EZB davon ausgeht, dass natürlich dann auch der Aktienboom dann ein bisschen kommt. Also ja, ganz interessant. Man sollte Europa auf jeden Fall im Aktiendepot auch immer irgendwie ein bisschen drin haben und wir werden einfach mal sehen. Es gibt aber nicht nur ganz schlechte Zeichen, also zum Beispiel der Herstellerindex, also der PPI, der liegt bei 1% in den USA, also der liegt sogar unter den 2% und das ist immer so ein Vorindikator. Und man muss sagen, wir reden ja immer hier jetzt aktuell über die CPI-Inflation, haben wir ja schon mal in einer vergangenen Folge erklärt. Irgendwann werden nochmal die PCE-Zahlen rauskommen und PCE berücksichtigt auch, wie die Leute ihr Verhalten verändern. Sprich, wenn die Leute, ich weiß es nicht, statt Butter jetzt plötzlich Margarine kaufen oder ich weiß nicht, statt 60 Zoll Fernsehern iPads oder sowas, dann werden solche Sachen auch berücksichtigt, wenn man sein Konsumentenverhalten verändert. Und ich finde, das gehört aber auch ein bisschen dazu, dass man so substituiert. Also es ist, finde ich, in den USA eigentlich cool, dass es diese zwei Indizes gibt. Damit kann man viel mehr eigentlich nochmal an Wissen herausziehen aus der Inflation. Und ich finde, da sollten wir nochmal auf die PCE-Inflation schauen, weil ich glaube, die wird sich immer weiter nochmal den 2% annähern und wahrscheinlich auch so in Richtung 2,5% oder so wieder tendieren.
Das also zum Thema Makroökonomie. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht sehen wir auch noch einen richtigen Börsencrash dann irgendwie, wenn das so weitergeht. Die Börse reagiert da ja wirklich sehr empfindlich aktuell. S&P letzte Woche, glaube ich, auch wieder um 2% an einem Tag gefallen. Ganz interessante News. Machen wir weiter mit China. Denn in China gibt es einen staatlichen Flugzeughersteller, der heißt COMAC. Das steht für Commercial Aircraft Corporation of China, ist 2008 gegründet worden, ist damals aus so einem Zusammenschluss von anderen Flugzeugunternehmen hervorgegangen. Und die waren bisher noch nie so richtig auf dem Radar der ganzen Flugzeugbranche, weil die auch bisher eigentlich nur Flugzeuge für den inländischen Gebrauch gebaut haben. Jetzt ist es aber so, dass sie ein neues Flugzeug vorgestellt haben, die C919, die ja verblüffende Ähnlichkeit von den technischen Daten und von der ganzen Eigenschaften der Beförderung, von den Sitzplätzen mit wichtigen Flugzeugen von Boeing und Airbus hat, nämlich dem A380 und der 737. Und es heißt jetzt also dementsprechend, dass China auch im internationalen Flugzeugmarkt mitmischen möchte und so ein bisschen dieses Duopol von Boeing und Airbus aufbrechen könnte. Benjamin, das ist ja eigentlich eine ganz spannende Sache, vor allem weil bei Boeing ja mittlerweile jetzt auch nicht unbedingt so tolle Zeiten gerade angebrochen sind oder laufen.
Ja, sehr interessante Sache. Ich wollte jetzt schon direkt nachschauen, welches Triebwerk da drin kommt.
Wahrscheinlich ein chinesischer Hersteller, vermute ich mal.
Also zumindest mal, ich bin jetzt hier bei Wikipedia, da heißt es, die ersten Flugzeuge sollen mit Triebwerken von westlichen Herstellern ausgerüstet werden. Da könnte es natürlich sein, dass wieder so ein Leap-1-Triebwerk reinkommt, weil es ist ja ein Schmalrumpfflugzeug und das Leap-1 ist sowohl in der Boeing 737 als auch im Airbus 320 drin.
Bei Wikipedia steht auf jeden Fall nicht zum Zuge, also General Electric Safran Aircraft
Engine. Ja, doch, ein Leap 1 ist drin. Triebwerke zweimal Leap 1C. Ja, also Es wird halt dasselbe Triebwerk, also modifiziertes Triebwerk von dem sein, das auch in der 737 und in dem A320 drin ist. Und es soll aber mittelfristig dann wohl umgestellt werden auf chinesische Hersteller. Also hat Vor- und Nachteile natürlich grundsätzlich, weil das Risiko könnte natürlich sein, dass dann MTU erstmal dafür zuständig ist als Zulieferer und irgendwann dann nicht mehr, wenn man das irgendwie auf chinesische Hersteller umrüstet. Aber da muss ich sagen, Wettbewerb sehr zu begrüßen. Ich weiß jetzt nicht, ein chinesisches Flugzeug, also ich meine, die Chinesen bauen Autos, die Chinesen bauen Handys, warum keine Flugzeuge? Also wenn das funktioniert, dann gerne. Ich glaube, die Mühlen mahlen aber sehr langsam im Flugzeugmarkt. Also ich meine, so eine 737, ein A320, das sind Flugzeuge, die wurden irgendwie vor 40, 50 Jahren so ursprünglich mal konzipiert. Die werden natürlich immer weiter modifiziert, aber grundsätzlich dauert das eben sehr lange und hat sehr lange Zyklen, bis da irgendwie mal was ausgetauscht wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass gerade westliche Airlines, die ja die Hauptabnehmer von Flugzeugen sind, eben sowas gar nicht bestellen würden, weil du willst auf keinen Fall, dass dir irgendwie dieser Boeing 737 Max Skandal da passiert. Und ich sehe Boeing tendenziell aber als Verlierer, weil, naja, Boeing ist eben aktuell so schwach und Boeing ist so eine Hersteller von Flugzeugen, dass ich mir da vorstellen könnte, dass eigentlich nur Airbus und Co-Mark dann davon profitieren können.
Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Flugzeuge dann ja auch irgendwie günstiger sein werden als die von Airbus und Boeing und dass dann eventuell sogar nochmal neue Fluglinien auf den Markt kommen, die sich dann das einfach zunutze machen, so ein günstigeres Flugzeug zu kriegen und dann einfach in den Markt reingehen und dann eventuell einfach diese Fluglinien, die es aktuell gibt, nochmal unterbieten preislich, oder?
Ja, das ist die Frage. Also ich sag mal so, Airbus, Boeing arbeiten ja mit EBIT-Margen von 5%. Das bedeutet grundsätzlich, also liegt das an dem Arbeitsanteil. Ich meine, zum Beispiel Boeing produziert ja auch viel in Mexiko, Airbus setzt ja auch auf viele europäische Werke. Also liegt es so stark daran, weil irgendwie die Arbeit so teuer ist, oder ist es einfach so teuer, ein Flugzeug zu bauen? Und ich denke mal, es ist sehr teuer, ein Flugzeug zu bauen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht China es gar nicht so viel günstiger hinkriegt. Tendenziell aber schon günstiger sein kann, oder dass sie es einfach mit Subventionen durchdampen in den Markt hinein, wäre natürlich auch eine mögliche Gefahr. Und man muss sagen, es ist nicht so einfach, ein Flugzeug zu entwickeln, weil diese C919 ist jetzt aktuell schon 9 Jahre verspätet. Also die sollte eigentlich schon vor 9 Jahren ihren ersten Flug machen.
Die hat auch schon früher ihren ersten Flug gemacht. Das ist, also 2017 wurde das, glaube ich, das erste Mal geflogen, aber das waren halt viel noch so Testflüge.
Ja, es hieß so, also es ging da um diesen regulären Flugverkehr und die Zulassung irgendwie. Also hier steht, zwischen Shanghai und Peking wurde der erste Flug 2023 gemacht und angekündigt war das aber für 2014. Also es geht alles sehr langsam und wir schauen mal. Ich bin aber tatsächlich ein Fan von Wettbewerb und wenn der Wettbewerb eben aus China kommt, finde ich das auch tatsächlich nicht so tragisch.
Also ich habe jetzt mal geguckt, ich habe mal geguckt, scheinbar, es gibt keine richtigen Preise, aber man geht davon aus, dass das so 90 bis 100 Millionen kostet, so ein Flugzeug. Und bei der A320 wären 111 Millionen und die 737 120 Millionen. Also irgendwie so schon ein bisschen günstiger, aber jetzt nicht irgendwie halb so teuer.
Ja, wie es eben so ist. Und dann,
Aber
keine Ahnung, wenn du es in
günstiger.
Europa nochmal, wenn du es in Europa nochmal verkaufen willst, vielleicht noch ein paar Sicherheitsstandards oder so, die extra gegen die Chinesen reingeknallt werden oder auch noch ein paar Zölle und dann zack, kostet das genauso viel wie so eine Boeing oder so ein Airbus.
Naja, mal sehen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Meta. Meta hat diese Woche einen neuen KI-Chip von sich vorgestellt. Im Grunde ist das tatsächlich jetzt auch eigentlich nur in dem aktuellen Marktumfeld eine ganz spannende News, die man mal so erwähnen kann. Denn also Meta entwickelt selber Chips für ihren KI-Workload. Das macht aber auch Google bzw. Alphabet. Das macht auch zum Beispiel Intel. Und die haben jetzt diese Woche wieder einen neuen vorgestellt, Meta, der nochmal von der Leistung und Effizienz doppelt so stark ist wie der im vorigen Jahr. Also die haben da auch nochmal bei der Entwicklung richtig Gas gegeben. Ist deswegen eigentlich vor allem spannend, um nochmal so, finde ich, immer wieder mal so ins Gedächtnis zu rufen, dass Nvidia nicht der einzige Hersteller ist von Hardware für KI-Anwendungen, dass die ja mit Sicherheit da eines der besten Produkte haben, aber dass die ganzen Abnehmer, die Großabnehmer wie Meta, Microsoft und so weiter und so fort, da nicht schlafen, sondern auch ihre Abhängigkeit verringern wollen, auch Kosten senken wollen, weil das natürlich in der Eigenproduktion dann nochmal ein bisschen günstiger für sie ist. Und da hat Meta nochmal was vorgestellt. Es ist so praktisch der dauerhaft nagende Zahn an der Vorherrschaft von Nvidia. So sehe ich das mit so einer News.
Ja, tatsächlich hat auch Alphabet, also Google, vor wenigen Tagen auch einen Chip neuen vorgestellt. Der heißt Axion oder Axon, Axion, so. Und der basiert auf ARM und man muss sagen, Google stellt ja sogenannte TPUs her, also deren Framework, das die entwickelt haben, das ist aber frei verfügbar, heißt TensorFlow. Und mit TensorFlow kann man eben solche AI und Machine Learning Modelle nutzen und auch verwenden. Und das ist speziell darauf optimiert. Also TPUs stehen auch für Tensor Processing Units und die sind dann nur über die Google Cloud verfügbar. Und so versucht man natürlich auch Kunden für die Google Cloud zu gewinnen. Das ist ganz interessant. Jetzt haben sie da eben nochmal einen neuen Chip vorgestellt und der, ja, soll natürlich sehr spezifiziert für diese Anwendungen sein. Also der soll grundsätzlich auch mit den Nvidia-Chips dann mithalten können. Bleibt alles sehr spannend. Ich muss sagen, bei Meta bin ich nicht so confident, dass die wirklich einen Chip bauen, der so Nvidia-Konkurrent ist. Ich sehe da eher so Amazon, Microsoft und Google eben, weil sie auch Cloud-Anbieter sind mit ihrer Infrastruktur. Und die haben ja auch ein berechtigtes Interesse. Also gerade Nvidia hat die natürlich total in die Hand. Also was die alles bei Nvidia dalassen, um einfach jetzt ihre ganzen Cloud-Kapazitäten mit Nvidia-Chips aufzurüsten, die haben natürlich ein unheimliches Interesse daran, Nvidia eigentlich loszuwerden.
Ja, Aktie von Nvidia ist ja auch in den letzten, oh, im letzten Monat, glaube ich, sogar schon eher so seitwärts, leicht abwärts gelaufen. Da sieht es irgendwie nach Korrektur aus. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Kann natürlich auch sein, dass das nochmal richtig anzieht. Aber ich bleibe auch dabei. Ich würde, glaube ich, jetzt bei Nvidia erstmal nichts investieren, sondern eher mich mal darauf konzentrieren, wer da noch so gerade spannend ist und profitiert von der ganzen Thematik. Zum Beispiel Amazon. Und da haben wir auch diese Woche eine neue News zu. Denn Andy Jassy, der CEO, hat einen Brief geschrieben über das aktuelle Geschäft, wie es läuft, wie es geht. Der kam ganz gut an, Benjamin, oder?
Ja, also die Aktie ist leicht gestiegen, so 2%. Und ich würde jetzt mal sagen, grundsätzlich ist der gesamte Markt auch so ein bisschen gestiegen. Aber der Brief, der hat, finde ich, ja, so unterschwellig tief blicken lassen, weil Andy Jassy hat über mehrere Sachen gesprochen. Natürlich, das Thema AI kann man nicht verhindern. Er hat so ein bisschen darüber gesprochen, wo er eigentlich Amazons Wachstumshebel oder Säulen sieht. Und er hat gesagt, es gibt drei Säulen: Retail, Prime und AWS. Ich denke mal, ja, so ganz, so, wie soll man es sagen, so ganz unerwartet kommt das jetzt nicht. Also, das ist ja auch so, sind so die drei Bereiche, die man sieht. Ich würde sagen, Prime hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass es etwas untergeordnet ist, dass es so ein ja, so ein sehr krasses Zukunftsgeschäft noch ist, weil man ja dieses Abo hat und da so viele, ja, so viele Vorteile mit drin sind. Aber ich kann das auf jeden Fall unterstreichen. Ich glaube, auch Retail ist noch echt unterschätzt, was da noch an Wert rauskommen kann, wenn man das alles auf Third Party und Logistik umstellt und mit Werbung, was man da alles noch rausholen kann. Also Amazon ist da ja in meinen Augen noch so in der Mitte dieser S-Kurve des Wachstums.
Ich finde schon mal gut, dass er nicht als eine der drei Säulen KI genannt hat.
Das stimmt. Ja, das wäre auch ein bisschen unglaubwürdig, muss man sagen, weil Amazon da mitunter am schwächsten aufgestellt ist. Was dann auch ganz interessant ist, er hat so ein bisschen über die Konsumenten und Unternehmen und deren Kauflaune gesprochen. Und er hat gesagt, Konsumenten sind sehr zurückhaltend geworden. Man sieht nur in einem Bereich wirklich Wachstum, das sind Essentials, also irgendwie so Waschmittel oder so. Er sagte eben, das sind die Sachen, wo Konsumenten als letztes natürlich sparen. Und da sieht man aber auch gerade sehr viel Wachstum. Also irgendwie 20% Wachstum gibt es bei Amazon gerade auf irgendwie Waschmittel und so, ja, Pflegeprodukte und keine Ahnung. Unternehmen, sagte er, sind auch zurückhaltend, aber das hat sich schon wieder gelockert. Und die Zurückhaltung haben sie am krassesten bei AWS gespürt. Und ja, das muss man auch so sagen, bei AWS. 13% Wachstum war ja natürlich echt enttäuschend bei AWS. Ich muss auch sagen, es wundert mich tatsächlich, dass der Markt da Amazon nicht abgestraft hat, dass es so flächig akzeptiert wurde. Und jetzt frage ich mich, wenn er sagt, dass sich da jetzt eigentlich ja schon wieder lockert, wenn jetzt Unternehmenskunden wieder auf AWS zukommen und sagen, hey, wir wollen hier eigentlich wieder aufrüsten, wir wollen AI machen, ob wir nicht vielleicht bald wieder 20% plus Wachstumsraten sehen könnten. Das wäre natürlich sehr interessant. Dann wäre Amazon wieder im Growth Mode, wenn sie nochmal auf 3, 4, 5 Jahre mit AWS 20% Wachstum schaffen. Das würde natürlich auch die aktuelle Bewertung besser rechtfertigen. Ja, und dann hat er noch darüber gesprochen, AWS für AI. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Nämlich, wer AI machen möchte, der wird jetzt aktuell Microsoft-Kunde. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Also ich habe auch jetzt schon neueste Grafiken gesehen, wo AWS vom Marktanteil steht. Ich glaube, sie sind so bei 31, 32% und Azure, also von Microsoft, ist schon bei so 26, 27%. Und früher war Azure eigentlich immer so ein, ja, vielleicht ein halbes AWS und jetzt sind sie plötzlich fast ein AWS und wachsen eben aber auch selbst noch mit 25 bis 30%. Also wir sehen einfach bei Azure eine ganz andere Wachstumsrate, gar keine Verlangsamung, während AWS sich ja deutlich verlangsamt hat. Und da hat Andy Jassy nochmal gesagt, ja, AWS wird nicht so wirklich in diese Richtung der Foundation Models gehen. Also sie werden jetzt nicht irgendwie ihr eigenes GPT aufbauen, ihr eigenes Gemini oder so, sondern es wird eher darum gehen, dass sie Tools auf jeden Fall bereitstellen, um AI richtig zu hebeln. Sie werden auch natürlich selbst AI-Anwendungen entwickeln und auch zur Verfügung stellen, aber er geht persönlich davon aus, dass die nächste große AI-Anwendung quasi auf AWS entwickelt wurde, aber nicht von Amazon selbst kommt. Und dafür muss AWS fit werden. Und deshalb sagt er, da werden sie entsprechend einiges bereitstellen. Also quasi, dass man das nächste Foundation Model bauen kann auf AWS, dass man es groß machen kann und dass man daraus dann Anwendungen schaffen kann, die alle über AWS gehostet werden. Ganz interessante Sache. Dann hat er noch so ein bisschen über Cooper geredet, dieses Starlink-Konkurrenzangebot. Da sieht er auch einen ganz großen Hebel. Ja, muss ich persönlich sagen, sehe ich ehrlich gesagt nicht so, aber ja, ich weiß nicht. Also, das ist ja diese Lösung, wo man Internet einfach in den letzten Winkel der Welt über Satelliten bringen kann.
Ja, ich kenne das von Amazon immer noch gar nicht.
Ja, die sind so der große Konkurrent von Starlink. Ich muss aber persönlich sagen, sowohl bei Starlink als auch bei Cooper sehe ich da nicht so viel Sinn und Zweck dahinter. Also ich glaube nicht, dass es so ein großer Markt ist, wie man sich das vorstellt, weil es halt grundsätzlich langsamer ist als eine Leitung, die auf der Erde ist. Und halt auch mit mehr Latenz und sowas. Also es bringt nur was eigentlich, wenn du halt wirklich irgendwie am Arsch der Welt wohnst. Ja, aber es könnte trotzdem ganz interessant sein. Und dann hat er sich noch ein bisschen darüber beschwert, dass natürlich die Regierung Tech-Deals aktuell blockiert und ja, der iRobot-Deal von Amazon, der wurde ja auch blockiert, dass das ja so schade sei. Da muss ich sagen, das hat sich so ein bisschen nach Mimimi angehört, weil ich dachte mir so, naja, hat ja auch irgendwo seine Berechtigung, dass man jetzt nicht einfach sagt, hey, ihr könnt übernehmen und kaufen, was ihr wollt. Natürlich als CEO von Amazon sieht man das etwas anders. Ist auf jeden Fall interessant. Ich muss sagen, ich habe viele positive Sachen daraus gelesen und ich glaube, Amazon, könnte noch mal eine schöne strahlende Zukunft haben. Ich habe auch noch mal überlegt, wenn ich jetzt tatsächlich in so GAFA-Unternehmen investieren würde. Ich meine, gut, ich bin halt der Idiot, der halt nie in Microsoft investiert hat. Wahrscheinlich liege ich damit immer falsch, wenn ich jetzt weiter nicht in Microsoft investiere. Aber grundsätzlich finde ich tatsächlich, spreche mich Amazon und Alphabet auch am meisten an, was jetzt so die Bewertung und die aktuelle Situation angeht.
Ja, interessant auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit der Aktie der Woche. Und zwar haben wir diese Woche ein Restaurant auf der Liste. Und zwar eins, das in Deutschland eigentlich noch gar nicht vertreten ist, sondern nur in den USA. In Deutschland gibt es zwei Filialen, zwei in Frankfurt. Und zwar geht es um Chipotle Mexican Grill. Warst du schon mal da, als du in den USA warst, Benjamin?
Ich war schon mal da in Frankfurt und ich war auch schon in den USA mehrfach da.
Okay, wie fandest du es?
Ich muss sagen, mega. Also es ist wirklich, also ich glaube, in Frankfurt war das sehr teuer. Da war ich nicht so begeistert. In den USA war es richtig günstig. Ich fand es von der Qualität richtig, richtig gut, super lecker. Und ich hatte das Gefühl, es ist einfach wie Subway in besser, so in mexikanisch und besser.
Ja, also vielleicht, um da mal eine kurze Einleitung zu schaffen. Wir haben hier mit Chipotle Mexican Grill ein Unternehmen aus, ja, man kann eigentlich fast sagen, aus der Nische Fast Casual Dining für mexikanisches Essen. Fast Casual Dining ist im Grunde so eine Mischung aus schnellem Essen mit gleichzeitig hochwertigen Zutaten. Also die Vorteile des Fast Foods ohne die Nachteile praktisch, nämlich mit Essen, wo man denkt, könnte jetzt auch irgendwie leckerer sein und irgendwie frischer, aber es muss halt schnell gehen. Und genau in diese Nische treten Unternehmen wie Chipotle Mexican Grill. Und das ist ein schnell wachsender Markt. Und da hat Chipotle auch extrem gutes Wachstum hingelegt. Denn, um mal kurz ein paar Dinge dazu nennen, die Bank of America hat 2023 im letzten Quartal Chipotle Mexican Grill auf die Liste der Top 10 Unternehmen für effizientes Wachstum aufgenommen. Auf einer Liste, auf der unter anderem auch so Unternehmen draufstehen wie Amazon, wie Alphabet und viele andere Tech-Unternehmen. Super spannend. Meta auch ist da drauf, Qualcomm ist auch da drauf, Chipotle ist auch da drauf als einziges Unternehmen im Restaurantbereich. Gleichzeitig ist Chipotle 2023 in den USA auf Platz 4 der am schnellsten wachsenden Restaurants gewesen. Shake Shack und so ist auch da drauf, die waren noch ein bisschen größer, ein bisschen weiter vorne. Aber unterm Strich bleibt, wir haben hier eine richtige Wachstumsmaschine im Restaurantbereich. In den letzten 16 Jahren hat sich die Anzahl der Filialen in den USA einfach verfünffacht. Das sind über 10% pro Jahr. Also das Unternehmen wächst und wächst und wächst. Und gleichzeitig, was das Ganze noch so spannend ist, ist, dass es eine sehr hohe Profitabilität hat. Also für das, was es an Wachstum hat. Wir haben 16% operative Marge. Und das ist zwar noch nicht so hoch wie bei vielen anderen Unternehmen, aber dafür, dass Chipotle eigentlich alle Restaurants selber betreibt, kaum Franchises hat, wir fangen jetzt gerade erst so mit Franchising an, aber bisher gibt es da eigentlich fast noch gar nichts, sind sie wirklich schon sehr gut unterwegs.
Also da muss ich einmal kurz einhaken, weil ich das von Starbucks kenne. Also Starbucks macht ja 50% der Filialen im Franchising und 50% der Filialen sind selbst. Und die kommen auch auf 16% EBIT-Marge oder so. Und wenn du das mal so richtig ausrechnest, also auch Lizenzen und so ein bisschen weglassen, ich glaube nur aufs Franchising guckst und auf die selbstbetriebenen Filialen, dann hat Starbucks, glaube ich, eine Marge von irgendwie 11% oder so. Und also, ich meine, die kochen Kaffee. Also Kaffee kostet gar nichts. Es ist einfach nur heißes Wasser, mit dem du den auffüllst. Das ist so unglaublich krass, 16% operative Marge mit einem Restaurant zu machen. Ich glaube, das realisieren viele Leute nicht, wie wenig Marge ein Restaurant macht. Also wir reden, also nehmen wir jetzt mal, ich schaue jetzt gerade mal schnell Texas Roadhouse nach, die wirklich gut sind. Ich glaube, die machen 7, 8% operative Marge. Die machen ja auch sehr viel mit selbstbetriebenen Restaurants. Ja, die kommen auf 8% operative Marge. Irgendwie Darden Restaurants, die noch viel größer sind und einen eigenen Einkauf haben, die kommen auf 11% operative Marge. Also 16%, ich glaube, da geht auch nicht mehr so viel, weil es einfach so krass gut ist. Also du wirst im Selbstbetrieb nicht mehr deutlich mehr schaffen können.
Ja, außer du drehst noch an so ein paar Hebeln, und das finde ich mich auch das Spannende bei Chipotle. Die Frage ist ja, wie schaffen die das eigentlich, so eine hohe Marge zu haben? Und man muss auch sagen, die Marge war nicht immer so hoch, die war auch schon mal deutlich niedriger. Aber man kann sehr gut erkennen, dass die Marge immer mehr angestiegen ist, natürlich mit mehr Restaurants, aber auch dadurch, dass sie wirklich eine sehr aggressive Digitalisierungsstrategie fahren. Das ist für mich auch ein richtiger Pluspunkt bei denen. Mehr als ein Drittel aller Verkäufe, die stattfinden bei Chipotle, finden über die App statt. Also, das muss man sich mal überlegen. Digitale Sales, die lagen in der Pandemie beispielsweise bei fast 50%, sind jetzt wieder so bei 37%, sind die digitalen Sales, wo die Leute per App bestellen und das dann sich entweder liefern lassen, aber zum Großteil auch in den Filialen abholen. Und zwar vor allem auch in diesen sogenannten Chipotlanes, was ein sehr lustiges Wortspiel ist und so ein bisschen wie so ein Drive-Thru ist, wo die Leute aber gar nicht selbst bestellen können, sondern sie müssen vorher per App bestellen und können sich das dann abholen, was dazu führt, dass da die Durchfahrzeiten in diesen Chipotlanes extrem stark unter den Durchfahrzeiten von klassischen Drive-Thrus liegen. Also die sind teilweise bei einem Viertel der Durchfahrzeit, wenn nicht sogar weniger, von irgendwie einem Starbucks Drive-In oder von einem McDonald's Drive-In. Und da geht's einfach zack, 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 werden die Dinger den Kunden in die Hand gedrückt, die Essenssachen, und die bestellen vorher. Das ist natürlich für den Umsatz sehr stark, das ist für die Marge sehr stark. Und da finde ich, hat Chipotle schon sehr früh sehr gute Arbeit gemacht, dass sie so ihr ganzes Geschäftsmodell Richtung Digitalisierung trimmen. Und das ist auch, denke ich, ein wichtiger Punkt, weshalb das Unternehmen heute schon so profitabel ist und gleichzeitig so ein Top-Wachstum an den Tag legt.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es auch ein sehr spannendes Unternehmen. Und was ich schade finde, es gab ja mal eine Zeit, da hatte McDonald's, war mal ein ganz großer Investor von Chipotle. Die waren ja ein Early Investor, die haben wirklich, ich glaube, so 10 oder noch mehr Prozent der Anteile gehabt. Und das haben sie ja alles wieder verkauft. Und wenn man jetzt mal bedenkt, was daraus geworden wäre, also, tja, das war dumm.
Ja, die Aktie ist gut gelaufen. Wir haben mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 80 Milliarden Dollar. Man muss auch sagen, 10 Milliarden Dollar Umsatz. Da sieht man schon, ja, Kurs-Umsatz-Verhältnis ist relativ hoch. In der Analyse haben wir uns deswegen die Bewertung auch nochmal genauer angeschaut, auch mit einem DCF-Modell. Und da gehen wir natürlich auch noch auf ein paar andere Sachen ein, auf Konkurrenz, auf Risiken, wo Chipotle in Zukunft vor allem ja noch Wachstumsoptionen hat und ja vor allem auch, weil die Aktie ja sehr gut gelaufen ist, wie das kurstechnisch aktuell aussieht. Deswegen auf jeden Fall mal in die Analyse reinschauen. Ich denke, wer so im Restaurantbereich da eine Aktie sucht, die extremes Wachstumspotenzial hat und stark im Wachstum ist, der sollte sich dieses Unternehmen auf jeden Fall mal anschauen. Ja, und damit sind wir praktisch durch.
Damit schönes Wochenende, schönen Sonntag, schönen Start in die Woche, je nachdem, wann man das hier hört.
Genau, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.